Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Matthias Friebe und viel Wintersport und der Fußball-Bundesliga im Programm. Schönen guten Abend. Im Abendspiel dieses 19. Bundesligaspieltags standen sich mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen zwei echte Top-Teams gegenüber. Am Ende siegte Leipzig knapp mit 1:0. Thomas Kunze.
Leipzig gegen Leverkusen, das war ein nicht immer hochklassiges, aber dafür sehr interessantes Topspiel, das RB am Ende verdient mit 1:0 gewonnen hat. In der ersten Hälfte standen beide Defensivreihen im Mittelpunkt. Konkrete Chancen gab es wenig, weil auf beiden Seiten die Abwehr hellwach war. Nach der Pause wurde Leipzig dann langsam immer dominanter und nach 51 Minuten gab es dann auch das Tor. Christoph Nkunku netzte aus 14 Metern schön ein. Der Franzose traf mit rechts ins linke Eck. Danach hätte das Team von Julian Nagelsmann erhöhen können. Sörlo traf den Pfosten und Olmo scheiterte im Nachschuss an Radetzky. Von Leverkusen kam bis dahin offensiv wenig bis nichts. Bis zur 89. Minute Lucas Alario scheiterte nach Bellarabis Vorarbeit am starken Peter Gulaschi im Leipziger Tor. In der Schlussminute setzte dann noch Leipzig Sabitzer einen Freistoß an die Latte. Für RB war dieses 1:0 ein verdienter Erfolg. Leipzig festigt die Champions-League-Ränge und Leverkusen muss langsam aber sicher nach hinten schauen.
Wichtig und verdient sei dieser Erfolg, findet auch Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann.
Es ist hart umkämpft, die Champions-League-Qualifikation, das ist nach wie vor unser Ziel. Natürlich war es wichtig, jetzt auch nach oben den Anschluss zu haben, auch wenn die Distanz nicht geringer geworden ist. Aber es ist einfach wichtig, hauptsächlich nach hinten den Vorsprung auszubauen. Und die 6 Punkte Vorsprung jetzt vor Leverkusen sind sehr, sehr bedeutend.
Leverkusen ist nur noch Vierter in der Tabelle, denn Eintracht Frankfurt ist vorbeigezogen, hat noch einen Punkt mehr auf dem Konto und klopft auf einmal an die Champions League. Über das 3:1 gegen Hertha BSC, Tim Brockmeier.
Direkt nach dem Abpfiff eilte Eintracht-Trainer Adi Hütter zu Martin Hinteregger und flüsterte ihm lange und energisch ins Ohr.
Natürlich wollte ich ihm einfach nur persönlich gratulieren. Der hat jetzt wirklich oft einmal Pech gehabt, auch bei seinen Kopfbällen. Und diesmal hat es funktioniert und es war sicherlich dann schlussendlich der Knackpunkt für die 3 Punkte.
Der Knackpunkt in einer schwierigen Partie für die Eintracht, weil die Hertha frech und mutig auftrat, Frankfurt das Leben schwer machte und durch Piontek sogar in Führung ging. Aber auch zu diesem Zeitpunkt hatte man als Beobachter nicht das Gefühl, dass Frankfurt das Spiel verlieren könnte. Auch Keeper Kevin Trapp nicht.
Diesen Glauben, dieses Selbstvertrauen haben wir einfach momentan in der Mannschaft, weil wir aber auch die Qualität dazu haben.
Diese Qualität führte nur rund 60 Sekunden nach dem Rückstand zum 1:1 durch Silva. Dann zu jenem 2:1 Knackpunkt durch Hinteregger, ehe Silva per Foulelfmeter in der Nachspielzeit das 3:1 machte. Sein 6. Doppelpack in dieser Saison.
Natürlich sehr, sehr zufrieden, happy.
So der Trainer angesichts der Leistung seines Teams. Ein 3:1 trotz Rückstands, trotz schwieriger Umstände, Schnee, Regen und tiefer Platz, trotz eines unangenehmen Gegners. Ein 3:1 im Stil einer Spitzenmannschaft.
Aktuell, wenn man die Tabelle anschaut, sind wir Spitzenmannschaft.
Die Eintracht eine Spitzenmannschaft auf dem Platz und in der Tabelle, wo sie sich jetzt nach 8 ungeschlagenen Spielen in schwindelerregenden Höhen befindet.
33 Punkte auf dem Konto, hinter Frankfurt gleich 4 Teams mit 32 Zählern. Auch Borussia Dortmund gehört dazu. Der BVB fand durch ein 3:1 gegen Augsburg zurück in die Erfolgsspur. Anne von Eickels berichtet.
Es war Zeit, dass sich was dreht bei Borussia Dortmund. Und gegen den FC Augsburg drehte der BVB mal wieder einen Rückstand zum verdienten 3:1-Sieg. Mittelfeldspieler Julian Brandt war aber nicht mit allem zufrieden.
Weil wir wieder einen Rückstand hinterhergelaufen sind, aber ansonsten war die Reaktion sehr gut auf die letzte Woche.
Mit nur einem Punkt in den vergangenen 3 Spielen. Gegen Augsburg spielten die Dortmunder offensiv, zeigten Leidenschaft und Willen, der zuletzt fehlte, wenn die Mannschaft in Rückstand geriet. Diesmal reagierte der BVB. Dem FCR reichte die frühe Führung durch André Hahn nicht.
Und dann kriegen wir die Gegentore natürlich wieder zu einfach. Aber ich denke, wir haben alles versucht, alles gegeben.
Und damit war auch Trainer Heiko Herrlich zufrieden.
Aber es ist halt schwierig hier zu spielen, aber ich denke, wir haben unser Bestes gegeben und alles versucht.
Der BVB drehte mit dem 3:1 erstmal den Abwärtstrend der vergangenen Spiele. Vielleicht ein Wendepunkt für die Mannschaft von Edin Terzic.
Natürlich wünschen wir uns diese Konstanz, dass wir das jede Woche oder alle 3 Tage, je nachdem wie die Wochen dann sind, abrufen können. Das ist leider nicht möglich, aber da geht es darum, es immer wieder so zu konservieren, dass man in schweren Phasen sich zurückkämpfen kann und es dann wieder umdrehen kann.
Punktgleich mit Dortmund und Leverkusen sind auch Wolfsburg, morgen noch gegen Freiburg und Mönchengladbach. Die Gladbacher taten sich schwer bei Union Berlin und holten am Ende ein 1:1, wie Jakob Rüger erzählt.
Auch Borussia Mönchengladbach konnte keinen Sieg in Berlin-Köpenick erringen. Die Gäste waren tonangebend, hatten die ersten guten Chancen. Doch die verletzungsgeplagten Unioner gingen per Freistoß in Führung. Robin Knoche traf nach Vorlage von Ingwertsen per Kopf. Gladbach antwortete im 2. Durchgang durch Alessandro Plea. Der Stürmer traf aus 17 Metern platziert mit einem Flachschuss. Beide Mannschaften wechselten offensiv, erarbeiteten sich Chancen. Doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen. Gladbach bleibt 2021 damit weiterhin ungeschlagen, muss sich aber mit einem Unentschieden zufrieden geben. Union und Gladbach trennen sich am Ende mit 1:1.
Ganz oben in der Tabelle ist und bleibt der FC Bayern München. Der Rekordmeister liegt 7 Punkte vor Leipzig. 13 vor Dortmund und Leverkusen. Heute gelang gegen Hoffenheim eine Revanche für die 1:4-Pleite im Hinspiel mit exakt dem gleichen Ergebnis. Edgar Endres.
Eine gute halbe Stunde brauchen die Bayern, um sehr forsche Hoffenheimer unter Kontrolle zu kriegen. Jerome Boateng trifft in der 32. Minute im Dauerregen per Kopf zum 1:0. Ilas Bebu ließ bis dahin zwei gute Chancen für die TSG aus. Als Thomas Müller kurz vor der Pause auf 2:0 mit einem Linksschuss erhöht, scheinen die Gäste geschlagen. Doch Andrej Kramaric schafft das 1:2 direkt vor dem Pausenpfiff. In der zweiten Halbzeit dominieren die Münchner, erhöhen durch Robert Lewandowskis 24. Saisontor und Serge Gnabrys Treffer auf 4:1.
Von ganz oben in der Tabelle jetzt nach ganz unten, dort steht weiter der FC Schalke 04 mit jetzt aber 8 Punkten auf dem Konto. Immerhin ein 1:1 holte der Revierclub bei Werder Bremen, das könnte aber fast zu wenig sein, Matthias Arians.
Es war ein Achtungserfolg für den FC Schalke 04, der am Ende aber noch mächtig ins Wackeln geriet. Eine ordentliche Halbzeit reichte dem Tabellenschlusslicht zu einem Punktgewinn gegen eine im ersten Durchgang völlig indisponierte Bremer Mannschaft. Die Halbzeitführung durch Omar Mascarell ging völlig in Ordnung. Nach dem Wechsel ein komplett anderes Bild. Werder spielte plötzlich mit dem Druck und Elan, den sich Trainer Florian Kohfeldt sicher schon im ersten Durchgang gewünscht hätte. Schalke fand plötzlich gar nicht mehr statt. Der Ausgleich durch Kevin Möwald war hoch verdient. Auch Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar konnte nach seiner Einwechslung daran nichts mehr ändern. Fast sogar hätte es für die Bremer noch zum Sieg gereicht. Ein Treffer von Maxi Eggestein in der Nachspielzeit wurde nach Videobeweis aber zu Recht nicht anerkannt.
Damit kommen wir in Sport aktuell jetzt zum Wintersport. Am Königssee im Berchtesgadener Land suchen die Rodler an diesem Wochenende ihre Weltmeister. Heute bei den Doppelsitzern und bei den Männern gab es viele deutsche Medaillen. Der große Favorit aber siegte nicht. Philipp Hofmeister berichtet.
Auch am zweiten WM-Tag hat es wieder nicht geklappt mit dem erhofften Gold für Felix Loch, den bislang besten Rodler dieses Winters. Im Gegensatz zum gestrigen Sprint konnte der Berchtesgadener diesmal aber immerhin die Silbermedaille bejubeln. Im ersten Lauf fuhr Felix Loch auf seiner Hausbahn noch neuen Bahnrekord. Ein paar kleinere Fahrfehler im zweiten Durchgang sorgten dann dafür, dass Loch ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt erstmals überhaupt in diesem Winter in einem Einzelrennen geschlagen wurde. Gold ging an den stark fahrenden Russen Roman Repilov. Für das Highlight des Tages sorgten aus deutscher Sicht die Doppelsitzer mit ihrem Doppelsieg. Toni Eckert und Sascha Beneken feierten ihr viertes WM-Gold in Folge. Die beiden Thüringer zählen damit nun zur Riege der Rekordweltmeister. Knapp geschlagen dahinter ihre Dauerrivalen Tobias Wendl und Tobias Ahlt. Nach dem Sieg gestern im Sprint holte das bayerische Duo heute Silber.
Morgen dann die Frauen- und die Teamstaffel. Kein guter Tag für die deutschen Alpinsportler. Linus Strasser wurde beim Sieg des Franzosen Clément Noël 17. beim Slalom von Chamonix. Und Kira Weidle landete auf Rang 23 beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen, wo man durch den Himmel fährt und...
Einfahrthölle war das größte Problem. Da habe ich selber gemerkt, da bin ich weit weg gewesen von der Linie und da hat es mir brutales Tempo gezogen. Das habe ich schon während dem Fahren gemerkt. Und bei dem Schnee heute ist es extrem schwer, dann wieder Tempo aufzubauen. Und ja, ich glaube, das eine Tor war extrem ausschlaggebend.
Der Sieg ging an Lara Gut-Berami aus der Schweiz. Kommende Woche beginnt in Cortina d'Ampezzo die alpine Ski-WM, die nordische WM dann Ende Februar in Oberstdorf. Auf dem Weg dahin tun sich die deutschen Skispringer weiter schwer. Das gilt für die Frauen, bei denen Katharina Althaus heute als 9. beste Deutsche war. Beim Springen in Titisee-Neustadt gewann Marita Kramer aus Österreich. Das gilt aber auch für die Männer heute in Willingen. Volker Hirt.
Große Enttäuschung für das deutsche Team. Nur 3 aus dem deutschen Sextett konnten sich überhaupt für den Finaldurchgang qualifizieren. Markus Eisenbichler zunächst 5., aber es gab keine Steigerung. Am Ende nur Rang 8. Steigern konnte sich nur Karl Geiger. Das musste er auch. 20. nach dem ersten Durchgang. Am Ende stand Rang 11, 24. Pius Paschke. Es gab einen norwegischen Doppelsieg, die Nummer 1 im Weltcup. Halvor Egner Granerud konnte seine Führung ausbauen. Er gewann vor seinem Landsmann Daniel André Tande und dem Vierschanzentourneesieger Kamilsdoch aus Polen.
Norwegische Dominanz auch in der nordischen Kombination. In Seefeld ist und bleibt Jarl Magnus Rieber der Dominator. Raimo Hinsdorf.
Am zweiten Tag des Seefeld-Triples war auch die Laufstrecke länger, nämlich 10 Kilometer. Und doch profitierte Favorit Jarl Magnus Rieber von seiner Sprungstärke und von seinem Vorsprung nach dem Auftakt. Der Norweger siegte überlegen vor Akito Watabe aus Japan und dem Finnen Ilkka Hirola. Rieber steht damit vor dem Gesamtsieg bei der traditionsreichen Wettkampfserie in Tirol. Hinter dem Spitzentrio folgten drei deutsche Kombinierer. Erik Frenzel auf Rang 4, direkt dahinter Vinzenz Geiger und Fabian Riesle. Alle drei konnten mit einem starken Auftritt in der Loipe den Rückstand auf Jarl Magnus Rieber auf unter eine Minute begrenzen. Und so dürfen zumindest Frenzel, Geiger und Riesle am Abschlusstag mit zwei Sprüngen und einem 15-Kilometer-Lauf noch vom Podium beim Seefeld-Triple träumen.
Und damit endet Sport aktuell mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt an dieser Stelle eine gute Nacht.